Für einen, der dialektisch denkt, ist es unangenehm, zu sagen, man muss nun aber auch mal die andere Seite betrachten, weil es eben nicht nur die andere Seite ist, sondern weil es auf dieselbe Seite gehört.
Wickedness increased.
Guten Abend und willkommen bei Querfunk Spezial. Bei dieser Musik geht es weder um Dr. Fu Manchu noch um Dr. Mabuse.
Hier geht es um etwas, das weitaus bedeutender ist.
Auf den Tag genau heute vor 100 Jahren, am 19. Juli 1898, wurde Herbert Marcuse geboren. Aus diesem Anlass präsentiert Querfunk ein nachgestelltes Interview mit Karl Popper und Herbert Marcuse, Vertretern also zweier diametral entgegengesetzter Standpunkte, was Gesellschaftsanalyse und Theorie angeht. Und wer schon immer mal wissen wollte, worum es den Integersten der sogenannten 68er 1968 ging oder worum es sich bei der antipositivistischen Debatte in jenen Jahren drehte, dem sei diese Diskussion von 1970 besondere Aufmerksamkeit wert.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Das sind allesamt Fragen übrigens, die auch heute noch theoretisch und praktisch relevant sind. An verschiedenen Stellen war in den letzten Jahren zu lesen, komisch, dass in dieser krisenhaften Zeit bisher noch kein Marcuse-Revival in Sicht ist. Dr. Indoktrinator begrüßt euch nochmal im Mikrofon und eröffnet hiermit höchst selbst und feierlich diesen Marcuse-Kult.
Der Kult lebt, er blüht auf, er verbreitet seine Widerwärtigkeit wie eine Seuche.
Zu diesem feierlichen Anlass lässt es sich Dr. Indoktrinator natürlich nicht nehmen, dem Geburtstagskind höchst selbst seine Stimme zu leihen. Und ich bitte schon hier, diese Anmaßung zu entschuldigen.
Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all
say. Zum Inhalt der heutigen Sendung. Zunächst einmal werden sich beide Herren, das heißt Herr Popper und Herr Marcuse, vorstellen, bevor sie ihre jeweilige Kritik und ihre Programmatik schildern. Anschließend wird der jeweilige theoretische bzw. ideologische Hintergrund einmal näher beleuchtet. Und schließlich ziehen beide ein Fazit aus ihrem Denken. Ansonsten wünschen wir natürlich für die nächsten zwei Stunden angenehme Unterhaltung. Starten wir also nun mit der politischen Biografie des Karl Raimund Popper.
Ich wurde Marxist etwa im Jahr 1915, als ich 13 Jahre alt war, und Antimarxist 1919, kurz vor meinem 17. Geburtstag. Aber ich blieb Sozialist bis zu meinem 30. Lebensjahr, obwohl ich mehr und mehr daran zweifelte, dass Freiheit und Sozialismus vereinbar sind. Von entscheidender Bedeutung war ein Erlebnis, das mich zum Antimarxisten machte. Es war in Wien, meiner Geburtsstadt. Anlässlich einer Demonstration von unbewaffneten sozialistischen und kommunistischen jungen Arbeitern kam es zu einer Schießerei, bei der einige junge Arbeiter erschossen wurden. Ich war entsetzt und empört über die Polizei, aber auch über mich selbst, denn ich fühlte, dass ich als Marxist wenigstens prinzipiell an dem Unglück mitschuldig war. Denn die marxistische Theorie verlangt die Zuspitzung und Verschärfung des Klassenkampfes. Sie behauptet, dass wir umso schneller zum Sozialismus kommen, je mehr sich der Klassenkampf verschärft. Dass die Revolution zwar Opfer fordert, aber dass der Kapitalismus täglich mehr Opfer fordert als die ganze sozialistische Revolution. So sagt der Marxismus. Ich aber fragte mich, ob wir wirklich so etwas wissen können. Ich begann Marx kritisch zu lesen und ich fand, wie wenig begründet der marxistische Glaube an ein herrschendes, bösartiges Gesellschaftssystem war, der Glaube an den sogenannten Spätkapitalismus und an das historisch notwendige Kommen des Sozialismus. Was wirklich existierte, das waren die Menschen und ihre Leiden und Freuden. Ich war Individualist in dem Sinne, dass mir klar war, dass es die einzelnen Individuen sind, zwischen denen es Gerechtigkeit geben soll, und dass Begriffe wie die der Menschheit oder gar der Klasse Abstraktionen sind, die manchmal sehr gefährlich werden können. Denn was sollen wir von jenen Marxisten sagen, die bereit sind, für das Wohl einer abstrakten Menschheit konkrete Individuen aufzuopfern? Und die glauben, dass es umso besser für die Revolution und daher für die Menschheit sei, je schlechter es den Menschen gehe. Sicher gab es scharfe Interessensgegensätze. Aber es war höchst zweifelhaft, ob die Verschärfung dieser Gegensätze zu einer besseren Gesellschaft führt oder zu einer schlechteren, wie zum Beispiel einer faschistischen Gesellschaft. Meine Kritik des Marxismus erschütterte zunächst keineswegs meine sozialistische Überzeugung. Der Sozialismus war für mich ein ethisches Postulat, nichts als die Idee der Gerechtigkeit. Eine Gesellschaftsordnung, in der es große Armut und großen Reichtum gab, erschien mir ungerecht und unerträglich. Doch als ich mehr und mehr erkannte, dass der Staatssozialismus den Staat zu schwerfällig und die Bürokraten zu mächtig macht gegenüber den Staatsbürgern, gab ich meine sozialistische Überzeugung auf. Seitdem glaubte ich nicht mehr, dass der Sozialismus mit Freiheit vereinbar ist. Mit 28 Jahren bekam ich eine Anstellung als Hauptschullehrer in Wien. Ich hatte inzwischen eine Menge geschrieben, aber fast nichts veröffentlicht. Von Freunden angespornt schrieb ich zwei Bücher. Das zweite unter dem Titel »Logik der Forschung« wurde 1934 veröffentlicht. Durch dieses Buch wurde ich in das akademische Leben verschlagen. In Österreich herrschte damals eine faschistische Diktatur, und überdies war es mir klar, dass Hitler Österreich bald zum Anschluss zwingen würde. Da ich jüdischer Abstammung bin, entschloss ich mich zur Emigration. Mein Buch brachte mir eine Einladung, Vorlesungen in England zu halten. Und 1936, am Weihnachtsabend, erhielt ich eine Berufung nach Neuseeland. Als ich dort im März 1938 von Hitlers Einmarsch in Österreich erfuhr, entschloss ich mich, meine Kritik des Faschismus und des Marxismus, also mein Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«, zu veröffentlichen. Im Frühjahr 1945 wurde ich von Neuseeland nach England berufen und von 1946 bis 1969 unterrichtete ich an der Londoner Universität. Zwischendurch war ich Gastprofessor in Amerika und für kurze Zeit auch in Österreich, Japan und Australien. Seit einem Jahr bin ich im Ruhestand, oder was man so nennt, aber ich plage mich mehr denn je.
Ihr seid immer noch bei Querfunk Spezial 100 Jahre Herbert Marcuse und gleich werdet ihr die politische Biografie von Herbert Marcuse hören. Geborener Berliner und aus irgendeinem Grunde freut mich das heute noch. Wahrscheinlich wegen des berühmten Berliner Humors oder sonst etwas. Aber meine eigentliche Erfahrung beginnt 1918 mit der Deutschen Revolution. Ich war 1918 für kurze Zeit Mitglied eines Soldatenrats in Berlin-Reinickendorf. Ich bin aus diesem Soldatenrat ausgetreten, als man anfing, die früheren Offiziere ohne weiteres hineinzuwählen. Dann habe ich die Niederlage der Revolution in Berlin erlebt. Teils war es Verrat, teils Niederschlagung. Ich bin von Berlin nach Freiburg gegangen, um zu studieren und habe mit Unterbrechung einer nicht sehr ergiebigen Geschäftszeit in Berlin 1928 bis 32 unter Husserl und Heidegger studiert.
Herr Marcuse, Sie haben sich damals keiner kommunistischen Organisation mehr angeschlossen. Warum eigentlich nicht?
Ich habe mich keiner angeschlossen und wenn Sie mich fragen, warum, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Ich weiß es einfach nicht. Als ich von Berlin nach Freiburg ging, das war schon 1919, war das Leben in Freiburg völlig unpolitisch. Als ich dann nach Berlin zurückkam, war die Kommunistische Partei bereits gespalten. Fremder Einfluss, russischer Einfluss, den ich nicht gerade für sehr förderlich hielt, war erkennbar und das mag einer der Gründe sein, warum ich nicht beigetreten bin. Ich bin jedoch immer mehr politisch geworden während dieser Zeit. Es war deutlich, dass der Faschismus kommen würde und das hat mich zu einem intensiven Studium von Marx und Hegel gebracht. Freud kam etwas später. Alles in der Absicht zu verstehen, warum eigentlich zu einer Zeit, wo wirklich die Bedingungen einer authentischen Revolution gegeben waren, diese Revolution zusammengebrochen ist oder niedergeschlagen worden ist, die alten Mächte wieder an die Gewalt kamen und die ganze Sache in schlimmerer Form wieder von vorne anfing. 1933, es kann sogar schon Ende Dezember 32 gewesen sein, bin ich ausgewandert. Ich hatte damals einen Ruf an das von Horkheimer geleitete Institut für Sozialforschung. War erst für ungefähr ein Jahr in der Schweiz, bin dann im Juli 1934 in die Vereinigten Staaten gegangen, war an der Columbia-Universität tätig, habe da auch Vorlesungen gehalten und kam 1940 nach Washington, um während der Kriegszeit dort zu arbeiten, das heißt auf gut Deutsch, zu tun, was ich tun konnte, was in meinen Kräften stand, um an der Besiegung des Naziregimes mitzuarbeiten.
Kritiker haben Ihnen Ihre damalige Mitarbeit im amerikanischen Geheimdienst OSS vorgeworfen. Was haben Sie da eigentlich genau gemacht?
Ich war politischer Analytiker. Die OSS, der Teil, in dem ich gearbeitet habe, war eine Art von Forschungsinstitut, das die politischen Entwicklungen in den am Kriege beteiligten Ländern untersuchen sollte. Ich war für Zentralwesteuropa zuständig. Wenn mir Kritiker das vorwerfen, zeigt das nur die totale Ignoranz dieser Kritiker, die offenbar vergessen haben, dass es sich damals um einen Krieg gegen den Faschismus handelte und dass ich mich deswegen am allerwenigsten zu schämen habe, dass ich an diesem Krieg mitgeholfen habe. Ich will sofort hinzusetzen, dass ich auch nach dem Kriege noch in Washington geblieben bin. Der Hauptgrund war, dass meine erste Frau an Krebs erkrankte und wir nicht weggehen konnten. Während dieser Zeit, das ist ungefähr von 1945 bis 1949, habe ich in Büros gearbeitet, in denen ich und meine Freunde alles getan haben, um gegen eine Politik zu arbeiten, die immer spürbarer antikommunistisch wurde. Wiederum scheinen da meine Kritiker vergessen zu haben, dass sich die Angriffe McCarthys während dieser Zeit genau gegen diese Gruppen im State Department gerichtet haben. Nicht, weil sie zu nationalistisch waren, sondern weil sie seiner Meinung nach kommunistisch waren. Erst nach dem Krieg hatte ich eine regelmäßige Lehrtätigkeit, erst an der Brandeis-Universität, dann an der Universität von Kalifornien in San Diego. Während der letzten Jahre, sagen wir mal ungefähr seit 1963-64, ist meine Philosophie, meine Haltung immer radikaler geworden, weil ich glaube zu sehen, dass die alte Erfahrung sich wiederholt und dass auch in diesem Lande die Politik immer mehr zu extremen Rechten tendiert, dass die Demokratie immer mehr abgebaut wird, dass die Unterdrückung der Minoritäten zunimmt und dass eine aggressive Außenpolitik befolgt wird, die bereits in zwei sogenannten kleineren Kriegen Ausdruck gefunden hat. Ich dachte, ich sollte tun, was immer ich tun kann als Intellektueller, um dieser Bewegung entgegenzuarbeiten. Und das hat mir irgendeine Rolle in der Studentenbewegung gegeben, eine Rolle, die mir heute noch, obgleich meiner Meinung nach in sehr vermindertem Maße, ich werde darauf später noch zu sprechen kommen, zugeteilt ist. 1969 habe ich nicht mehr die Erneuerung meiner Position hier an der Universität beantragt, weil mir von vornherein klar war, dass sie nicht genehmigt würde. Ich habe 1969-70, eigentlich schon 68-69, hier beinahe regelmäßig Drohbriefe, sogar Todesdrohungen bekommen. Das hatte gerade in letzter Zeit wieder zugenommen, im Zusammenhang mit dem Fall von Angela Davis, die ja meine Studentin war. Aber ich habe die Absicht, vorläufig hier weiterzubleiben und was ich noch schreiben kann und was ich noch tun kann, zu schreiben und zu tun.
Hi, you guys, it's Hugh. It's about 8 o'clock in the morning on Thursday. I'm calling to see if you guys want to blow off work and go get fucked up. Get high, have a bunch of beer. Get really drunk and high. Sound good? If so, give me a call. I'll be going out to get drunk here in a couple minutes.
Folgenden kommen wir zur Kritik und zum Programm von Karl Popper und Herbert Marcuse. Die neue Gesellschaft. Zunächst Karl Popper.
Jahren 1935/36 besuchte ich zum ersten Mal England. Ich kam aus Österreich, wo eine verhältnismäßig milde Diktatur herrschte, die aber von dem nationalsozialistischen Nachbarn bedroht war. In der freien Luft Englands konnte ich aufatmen. Es war, wie wenn die Fenster geöffnet worden wären. Der Name Offene Gesellschaft stammt von diesem Erlebnis. Was sehe ich als charakteristisch für eine offene Gesellschaft an? Ich möchte zwei Punkte anführen. Erstens, dass in einer Gesellschaft freie Diskussion möglich ist und dass die Diskussion Einfluss hat auf die Politik. Zweitens, dass Institutionen bestehen für den Schutz der Freiheit und der Schwachen. Zunächst zum zweiten Punkt. Der Staat schützt seine Bürger durch rechtliche und soziale Institutionen vor dem Erleiden roher Gewalt und er kann sie auch vor dem Missbrauch durch ökonomische Gewalt schützen. Das geschieht schon jetzt und es kann verbessert werden. Wir müssen eben soziale Institutionen konstruieren, die den wirtschaftlich Schwachen vor dem Starken schützen. Das heißt Institutionen zum Schutz vor Ausbeutung. Denn die politische Gewalt kann die ökonomische Gewalt kontrollieren. Die Marxisten unterschätzen die Möglichkeit der Politik und insbesondere dessen, was sie formale Freiheit nennen. Ich betone also die zentrale Rolle der politischen Institutionen für die soziale Reform. Was wichtig ist, ist eben nicht so sehr, wer herrscht, sondern wie man die Herrschenden beeinflusst und kontrolliert. Damit komme ich zu meinem ersten Punkt zurück, zur Bedeutung der öffentlichen Diskussion. Von Ländern mit einer mehr oder weniger offenen Gesellschaftsordnung sind die Vereinigten Staaten am wichtigsten. Von ihrem Schicksal hängen alle anderen ab. Es sind nur knapp über 100 Jahre seit der amerikanischen Sklavenbefreiung vergangen, seit jenem fast fünfjährigen blutigen Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd. Es war dies eine furchtbare Krise für das Land, eine Gewissenskrise. Heute sind die Vereinigten Staaten in einer ähnlichen Gewissenskrise, und zwar wieder über die Negerfrage und gleichzeitig auch über Vietnam. Wir sehen hier, was für die Offenheit einer Gesellschaft das Wichtigste ist. Die Meinungsfreiheit, das Bestehen einer Opposition. Die größten Zeitungen, die einflussreichsten Rundfunk- und Fernsehkommentatoren sind scharf oppositionell. Die Opposition verlangt den Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Vietnam und unter ihrem Einfluss hat die Regierung dies als Programm akzeptiert. Wir haben hier einen einzigartigen Vorgang, der nur in einer offenen Gesellschaft denkbar ist. Nach einem jahrelangen Krieg wird die Regierung durch die öffentliche Diskussion gezwungen, zuzugeben, dass der Krieg ein schwerer Fehler war und dass er so bald wie möglich beendigt werden muss. Ich will hier die amerikanische Demokratie natürlich nicht als Ideal hinstellen. Amerika ist ein Land, in dem es allzu viele Gewalttaten und Verbrechen gibt. Seit dem Mord an Präsident Kennedy hat sich Amerika merkwürdig schnell verändert. Vorher war die Stimmung hoffnungsvoll gewesen, aber jetzt ist das Land in einer Depression, die durch die Morde an Martin Luther King und Robert Kennedy und durch den Krieg in Vietnam noch vertieft wurde. Die Amerikaner sind nicht mehr sicher, dass ihr Land und ihre Regierungsform die besten sind. Diese Gewalttätigkeiten sind vielleicht zum Teil eine Folge der amerikanischen Tradition, aber sie sind nicht eine Folge der Regierungsform oder des sogenannten Herrschaftssystems. Tatsächlich ändern sich die Lebensformen und die Überzeugungen in Amerika sehr schnell. Offene Gesellschaften sind nicht sehr stabil, eben weil sie der kritischen Diskussion ausgesetzt sind. Die Diktaturen sind stabiler und natürlich erst recht die Utopien, die ja immer als statisch hingestellt werden.
Herr Popper, Sie sagen, der Staat könne seine Bürger durch politische Institutionen auch vor ökonomischer Gewalt schützen. Sicherlich könnte er das. Aber die Marxisten halten entgegen, dass gerade diese Institutionen von den herrschenden Gruppen besetzt sind und damit wirkungslos werden.
Das halte ich für maßlos übertrieben. Natürlich wird in einer Demokratie jede Institution manchmal von der einen Gruppe und manchmal von der anderen Gruppe besetzt. Das ist klar genug. Aber die Idee, dass die Institutionen in einer Demokratie sozusagen von der Bourgeoisie dauernd besetzt werden, das ist nichts anderes wieder als eine Form des marxistischen Märchens von der Klassendiktatur, dass jeder Staat ein diktatorischer Staat ist und dass die sogenannte formale Demokratie nichts anderes ist als eine Klassendiktatur. Wie gesagt, das halte ich für ein Märchen.
Aber scheinen da nicht zumindest Elemente einer Klassengesellschaft durch, wenn etwa in der Bundesrepublik der kleinsten Berufsgruppe der Selbstständigen 70% des neu entstandenen Privatvermögens zufließen, während die siebenmal größere Gruppe der Arbeitnehmer mit den restlichen 30% abgespeist wird. Wenn das Steuersystem einseitig eine kleine Schicht privilegiert. Wenn Kapitaleigner ohne jede Eigenleistung immer weiter Vermögen anhäufen, während das Groß der Arbeitnehmer sein Einkommen gänzlich aufbrauchen muss und dadurch überhaupt nie Kapitaleigner werden kann.
Sie stellen hier mehrere Fragen auf einmal. Das Wort Klasse kann viele irreführende Bedeutungen haben. Die Marxisten behaupten, dass alle Demokratien verkappte Klassendiktaturen sind, aber diese irreführende Behauptung hat mit dem Bestehen von großen Unterschieden im Reichtum wenig zu tun. Denn es ist eine freie Gesellschaft denkbar, mit gleichen Möglichkeiten für alle, alle haben dieselbe Erziehung und die Erbschaftssteuer verteilt alle Vermögen gleichmäßig, in der sich aber trotzdem große Gegensätze in neu entstandenen Vermögen herausstellen. Solange es keine Armut gibt, ist das kaum als ein Übel anzusehen. Die großen Vermögen werden ja fast ganz investiert und sie ermöglichen, es experimentelle Neuerungen auszuprobieren. Es könnte jedoch in dieser Gesellschaft nicht nur Reiche, sondern auch Arme geben. Das wäre dann ein großes Übel, aber die Armen und Reichen wären dennoch keine Klasse im marxistischen Sinn. Aber Ihre Bemerkung bezog sich auf die Bundesrepublik. Und Sie werfen ihr vor, dass die neu entstandenen Vermögen sehr ungleich verteilt sind. Das beweist wenig über Ihren Klassencharakter und nichts über eine Klassendiktatur. Sie behaupten auch, dass das Steuersystem einseitig eine kleine Schicht privilegiert. Wenn das der Fall ist, so gibt es Abhilfe in einer Demokratie, wie man vom englischen und sogar auch vom amerikanischen Steuersystem sehen kann. In Großbritannien fließt weit mehr als die Hälfte des nationalen Einkommens dem Staat zu. In Form von Steuern, von Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und indirekten Steuern. Aber der Steuerdruck ist wahrscheinlich gerade dadurch so groß, dass die ganze Wirtschaft einschließlich der schlechtest Bezahlten darunter leidet. Das zeigt die Unhaltbarkeit der marxistischen Lehre, dass alle Demokratien verkappte Diktaturen sind. Und obwohl man vielleicht, so wie Sie, von Elementen einer Klassengesellschaft sprechen kann, so kann man andererseits auch sagen, dass die verschiedenen Demokratien verschiedene Grade der Annäherung an eine klassenlose Gesellschaft verwirklichen.
Glauben Sie nicht, Herr Popper, dass die formal demokratische politische Struktur erst mit Leben erfüllt werden kann, wenn sie Entsprechungen im ökonomischen Bereich findet?
Ob die formal demokratische politische Struktur erst mit Leben erfüllt werden kann, wenn sie Entsprechungen im ökonomischen Bereich findet? Vielleicht darf ich Ihre Frage in eine einfachere Sprache übersetzen. Ist nicht das Zusammenbestehen von Reichtum und Armut ein unerträgliches gesellschaftliches Übel? Meine Antwort ist, die Armut ist ein großes Übel und sie wird ein ärgeres Übel, wenn sie mit großem Reichtum zusammenbesteht. Aber ein schlimmeres Übel noch als der Gegensatz von Armut und Reichtum ist der Gegensatz von Unfreiheit und Freiheit. Der Gegensatz zwischen einer neuen Klasse, der herrschenden Diktatur und den in den Konzentrationslager oder anderwärts verbannt missliebigen Mitbürgern. Ich sehe also den größten Wert einer Demokratie in der Möglichkeit einer freien, rationalen Diskussion und in dem Einfluss dieser kritischen Diskussion auf die Politik. Damit stehe ich in scharfem Gegensatz zu denen, die an die Gewalt glauben, insbesondere die Faschisten. Recht ähnlich behaupten die revolutionären Marxisten oder auch die Neomarxisten, dass es keine, wie sie sagen, objektive Diskussion gäbe. Bevor man sich mit jemandem auf eine Diskussion einlässt, muss man wissen, dass er die revolutionär-marxistische Einstellung zur Gesellschaft hat. Das heißt, dass er die gegenwärtige sogenannte kapitalistische Gesellschaft radikal ablehnt. Das bedeutet, dass eine Diskussion über die hauptsächlichen Probleme unmöglich wird. Die faschistischen Anti-Intellektuellen und die revolutionären Marxisten sind also einig darüber, dass man mit einem Gegner nicht diskutieren kann und soll. Beide lehnen eine kritische Diskussion ihrer Position ab. Aber man bedenke, was diese Ablehnung bedeutet. Sie bedeutet, wenn man zur Macht gelangt, die Unterdrückung aller Opposition. Sie bedeutet die Ablehnung der offenen Gesellschaft, die Ablehnung der Freiheit und die Annahme einer Philosophie der Gewalt. Unter dem Einfluss dieser Ideen sind die Marxisten und Neomarxisten auch blind gegen die Errungenschaften der Demokratie, die ja allein es ihnen ermöglicht, ihre Ideen zu verbreiten. Ihre Theorie lehrt sie, dass die politische Freiheit wertlos oder nahezu wertlos ist, da sie ja nichts anderes sei als eine verkappte Diktatur. Das ist völlig unrealistisch, wie man schon daran sehen kann, dass das neueste Wiederaufleben des Marxismus in allen offenen Gesellschaften des Westens und nur in diesen stattfand. Die Demokratien sind immer offen für Ideen und insbesondere für oppositionelle Ideen. Weit entfernt davon, verkappte Diktaturen zu sein, sind diese Demokratien immer bereit, an sich selbst zu zweifeln. Sie wissen sehr wohl, dass vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Ideen haben nur in einer offenen Gesellschaft eine Gelegenheit zu siegen, und die Marxisten, die glauben, dass die Demokratien nur verkappte Diktaturen sind, sehen nicht, dass alle Diktaturen, ob von rechts oder links, wesentlich dasselbe sind. Das alles ist eine Folge von falschen Theorien, die sie blind machen gegen die Bedeutung des kritischen Kampfes der Ideen, der kritischen Diskussion.
Wie sieht nun das Alternativmodell der Gesellschaft aus, Herr Marcuse?
Hier liegt natürlich ein kleiner technischer Fehler vor. Die Frage hätte lauten müssen: Herr Professor Popper, Ihre offene Gesellschaft setzt einen Pluralismus der Kräfte, eine Chancengleichheit aller voraus, die wohl in den Verfassungen der westlichen Demokratien existiert, aber nicht unbedingt in deren politischer Wirklichkeit. Glauben Sie, Herr Popper, dass die offene Gesellschaft bereits existiert, oder muss man sie erst aufbauen?
Ich glaube, dass sie sowohl Realität wie Ideal ist. Es gibt nämlich selbstverständlich verschiedene Grade der Offenheit. In der einen Demokratie wird die Gesellschaft reifer sein, weiterentwickelt und offener sein als in der anderen Demokratie. Wie gut oder schlecht sie ist, hängt von mehreren Dingen ab. Von ihrer Vorgeschichte, ihrer Tradition, von ihren politischen Institutionen, von ihren Erziehungsmethoden, und schließlich von den Menschen, die diese Institutionen erst mit Leben erfüllen. Ich würde vorschlagen, eine ziemlich scharfe Grenze zu ziehen zwischen Demokratien und Diktaturen. Man lebt in einer Demokratie, wenn es Institutionen gibt, die ermöglichen, die Regierung ohne Gewaltanwendung loszuwerden. Also ohne, dass man sie abschießt. Das ist die Charakteristik einer Demokratie. Aber wenn man eine Demokratie hat, dann ist es noch ein weiter Weg zu einer wirklich offenen Gesellschaft. Das ist eine graduelle Sache. Ich glaube an die Vernunft in dem Sinn, dass ich glaube, dass wir uns alle bemühen sollten, eine solche Einstellung, wie ich sie beschrieben habe, anzunehmen. Ich glaube natürlich nicht, dass das leicht ist oder dass alle Menschen immer vernünftig sind. Sie sind es nur selten. Ich glaube auch nicht an die Gewalt der Vernunft oder an die Macht der Vernunft. Ich glaube vielmehr, dass wir die Wahl haben zwischen Vernunft und Gewalt. Und ich glaube, dass die Vernunft die einzige Alternative ist zur Gewaltanwendung und dass vermeidbare Gewaltanwendung verbrecherisch ist. Aber die Marxisten glauben nicht an die Vernunft, weil sie meinen, dass hinter allen Argumenten nur die selbstsüchtigen Interessen der Menschen verborgen sind. Nun ist es ja selbstverständlich richtig, dass die Interessen, insbesondere die wirtschaftlichen Interessen der Menschen, in der Politik eine große Rolle spielen. Aber es ist doch ganz klar, dass auch andere Dinge eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Wunsch, gerecht zu sein. Die marxistische Praxis basiert auf einer höchst gescheiten, spekulativen Theorie und ist insofern nicht ganz so anti-intellektualistisch, wie die faschistische Praxis es ist. Aber eigentlich kommt sie auf dasselbe heraus. Sie ist in der Praxis anti-intellektualistisch und vernunftwidrig, obwohl sie auf einer etwas überspitzten Theorie beruht. Gewalt führt immer tiefer in die Gewalt hinein. Und die gewaltsamen Revolutionen töten die Revolutionäre und verderben ihre Ideale. Die Überlebenden sind nur die, welche die tüchtigsten Spezialisten im Überleben sind. Was eine Linksrevolution mit Sicherheit hervorbringen würde, das ist den Verlust der Freiheit zu kritisieren, Opposition zu machen. Ob die resultierende Diktatur eine Rechtsdiktatur ist oder eine Linksdiktatur, das hängt teilweise vom Zufall ab und ist hauptsächlich ein Unterschied in der Nomenklatur. Ich behaupte, dass wir nur in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft die Möglichkeit haben, Übel abzustellen. Wenn wir diese Gesellschaftsordnung durch eine gewaltsame Revolution zerstören, dann sind wir nicht nur schuldig an den schweren Opfern der Revolution, sondern wir werden einen Zustand herbeiführen, der die Abschaffung von sozialen Übeln und Ungerechtigkeit und Unterdrückung unmöglich macht. Ich bin für individuelle Freiheit und ich hasse wie nur irgendeiner die Staatsgewalten, den Übermut der Ämter. Aber leider ist der Staat ein notwendiges Übel. Ganz ohne Staat geht es nicht. Und leider gilt, je mehr Menschen, desto mehr Staat. Durch Gewalt kann man die Menschheit sehr leicht vernichten. Was nötig ist, ist für eine vernünftigere Gesellschaft zu arbeiten, in der mehr und mehr die Konflikte rational ausgetragen werden. Ich sage vernünftiger. Es gibt nämlich keine vernünftige Gesellschaft, aber es gibt immer eine, die vernünftiger ist als die bestehenden und die wir deshalb anstreben sollen. Das ist eine realistische Forderung und keine Utopie.
I'll read the papers and
Ihr hört immer noch Querfunk Spezial auf 104,8 MHz und unsere Sondersendung zum Thema 100 Jahre Herbert Marcuse. Und da wir eben Karl Poppers Thesen zur neuen Gesellschaft und Demokratie hörten, wird gleich Herbert Marcuse, unser Geburtstagskind, folgen mit seiner Kritik und seinem Programm. Und dann wird wohl auch klar werden, wie viel man von den Unterstellungen an marxistisches Denken, die eben erfolgt sind, zu halten hat. Man hat behauptet, man hat mir sogar diese Behauptung zugeschoben, dass die hochentwickelte spätkapitalistische Gesellschaft, besonders in den Vereinigten Staaten, eigentlich schon keine Klassengesellschaft mehr sei, dass der Gegensatz zwischen Arm und Reich kleiner geworden ist und der Klassenkampf überhaupt nicht mehr besteht, dass es dem System gelungen ist, die Widersprüche, die Marx aufgedeckt hat, zu beseitigen oder jedenfalls stillzustellen. Davon kann gar keine Rede sein und ich habe das auch nie behauptet. Tatsache ist, dass der Gegensatz zwischen Arm und Reich in den letzten Jahren größer geworden ist, als er vorher war. Tatsache ist, dass die Widersprüche, die inneren Widersprüche des kapitalistischen Systems, weiter bestehen. Sie drücken sich aus, besonders scharf, viel schärfer als zuvor, in dem allgemeinsten Widerspruch zwischen dem ungeheuren gesellschaftlichen Reichtum, der wirklich ein Leben ohne Armut und ohne entfremdete Arbeit möglich machen könnte, und der repressiven und destruktiven Weise, in der dieser gesellschaftliche Reichtum verwendet und verteilt wird. Selbst der Klassenkampf geht weiter, nur vorläufig noch in rein ökonomischer Form. Lohnforderungen, Forderungen für Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Forderungen, die im Augenblick noch innerhalb des Rahmens des kapitalistischen Systems erfüllt werden können, obgleich deren Erfüllung innerhalb des gegebenen Rahmens immer schwieriger wird, wie wir an den großen Streiks der letzten Jahre und der Inflation sehen. Andererseits ist es richtig, dass die spätkapitalistische Gesellschaft den früheren Perioden gegenüber entscheidende Unterschiede aufweist, und diese Unterschiede liegen im Wesentlichen in dem, was ich die Integration der Majorität der Arbeiterklasse in das bestehende System genannt habe. Eine Integration, die ich wiederum jedenfalls in ihrer am meisten ausgesprochenen Form auf die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten beschränken möchte. Diese Integration der Arbeiterklasse, die manchmal so weit geht, dass die Arbeiterklasse wirklich als eine Stütze des Systems bezeichnet werden kann, besonders in ihrer Gewerkschaftsführung, besonders was die Unterstützung der amerikanischen Außenpolitik anbetrifft, diese Integration ist keineswegs nur eine oberflächliche oder ideologische. Sie hat ihre sehr guten Gründe. Es ist nämlich dem Spätkapitalismus gelungen, besonders auf der Grundlage der ungeheuer wachsenden Produktivität der Arbeit, das Lebensniveau für die Mehrheit der Bevölkerung zu erhöhen. Es geht den meisten, jedenfalls den qualifizierten Arbeitern, heute sehr viel besser, als ihnen früher gegangen ist. Sie nehmen in der Tat zum großen Teil an den Komforts der sogenannten Konsumgesellschaft teil, und es ist durchaus verständlich, durchaus rational und sicher mehr als Propaganda-Indoktrination oder Brainwashing, wenn sie nicht gewillt sind, diese relativen Vorteile aufzugeben, für eine Alternative Sozialismus, der für sie entweder in seiner Reinheit eine Utopie ist oder so aussieht, wie er sich heute eben in der Sowjetunion und in deren Satellitenstaaten darstellt. Dazu kommt, dass auf der Basis dieser wachsenden Produktivität der Arbeit und des immer größer werdenden Warenreichtums eine Manipulierung, Steuerung des Bewusstseins und des Unbewussten einsetzt, die für den Spätkapitalismus einer der notwendigsten Kontrollmechanismen geworden ist. Es müssen nämlich immer wieder neue Bedürfnisse, selbst Triebbedürfnisse, angestachelt werden, um die Menschen dazu zu bringen, die immer von neuem produzierten Waren zu kaufen und sie davon zu überzeugen, dass in ihnen tatsächlich ein Bedürfnis nach diesen Waren da ist und dass diese Waren in der Tat ein solches Bedürfnis erfüllen. Die Konsequenz ist, dass die Menschen vollkommen dem Fetischismus der Warenwelt ausgeliefert werden und in dieser Weise selbst in ihren Bedürfnissen das kapitalistische System reproduzieren. Die Waren müssen gekauft werden, weil alle anderen sie auch kaufen und weil in der Tat die Bedürfnisse nach diesen Waren stimuliert, geweckt worden sind. Das heißt, sie müssen bezahlt werden und da sie immer teurer werden, heißt das wieder, dass der Kampf ums Dasein eigentlich immer intensiver wird, obgleich er bei einer rationalen Verteilung der Arbeit und des gesellschaftlichen Reichtums in bisher nicht möglicher Weise tatsächlich reduziert und erleichtert werden könnte. Aber genau die umgekehrte Tendenz ist in der spätkapitalistischen Gesellschaft da. Gerade wegen des vorhandenen gesellschaftlichen Reichtums wird der Kampf ums Dasein schärfer und nicht leichter. Die Integration der Arbeiter besteht, aber wie gesagt, ich glaube, sie wird schwächer. Ich glaube, dass die inneren Gegensätze sich heute schon viel stärker durchsetzen, als sie sich vor einem Jahr durchgesetzt haben, und dass sich selbst unter den sogenannten Mittelklassen, dem Bürgertum, immer mehr das Bewusstsein ausbreitet, dass die Konsumgesellschaft, die sogenannte Konsumgesellschaft, die relative Prosperität, die in der Konsumgesellschaft besteht, vielleicht zu hoch bezahlt ist. Zu hoch bezahlt, nicht nur mit den wirklich geist- und körpertötenden unmenschlichen Arbeiten, die die hochmechanisierte und zum Teil automatisierte Industrie heute verlangt, wo ein Arbeiter 8 Stunden lang eben nichts weiter tut, als immer nur dieselbe Schraube zu drehen oder denselben Knopf zu drücken oder dasselbe Teil an einem anderen Teil zu befestigen. Diese geist- und körpertötenden Tätigkeiten sind ein viel zu hoher Preis, wenn man bedenkt, dass diese Art des Kampfs ums Dasein heute eigentlich schon nicht mehr nötig ist, dass im Hinblick auf den vorhandenen gesellschaftlichen Reichtum und auf die Möglichkeit, die vorhandenen Ressourcen rational auszubeuten und zu verteilen, das meiste dieser Arbeit abgeschafft werden kann, automatisiert werden kann. Was allerdings einschließen würde, dass die wahnsinnige Verschwendung, die in der sogenannten Konsumgesellschaft herrscht, zum großen Teil beseitigt wird im Interesse des vordringlichsten Ziels, nämlich der Abschaffung der Armut und des Elends, das gerade in der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft weiter besteht und dauernd weiter produziert wird. Ein anderer Aspekt, der zeigt, dass der Preis für die Konsumgesellschaft viel zu hoch ist, ist die heute immer klarer herauskommende Tatsache, dass Stabilität und Prosperität in den Vereinigten Staaten eben notwendigerweise begleitet sind von neuen Kolonialkriegen und von einer Verelendung und Zerstörung großer Teile der Dritten Welt. Das ist eine Kritik der Konsumgesellschaft, die eigentlich zeigt, dass die marxische Analyse heute noch zu Recht besteht, dass allerdings einige Grundbegriffe der marxischen Analyse, besonders der Begriff des Proletariats, anders formuliert werden müssten. Es gibt noch eine andere und jedenfalls im ersten Augenblick außerordentlich wichtige Verteidigung der hochkapitalistischen Gesellschaft, nämlich, dass sie die Demokratie aufrecht erhält und dass sie immerhin ein sehr hohes Maß von Pluralismus gewährt. Nun, man muss selbstverständlich zugeben, weil es eine Tatsache ist, dass die Freiheit in den USA heute noch größer ist als zum Beispiel in der Sowjetunion und sicher unendlich viel größer als in den neuen faschistischen und semifaschistischen Diktaturen, die überall in der Welt aufspringen. Andererseits darf man nicht übersehen, zu welchem Grade diese Demokratie eben manipulierte und begrenzte Demokratie ist. Eigentlich gibt es ja in diesem Lande keine wirkliche Opposition in dem Sinne, dass eine solche Opposition über die Massenmedien verfügen könnte. Es existiert zum Beispiel nicht eine einzige wirklich oppositionelle Zeitung, wie es sie in Frankreich oder in Italien gibt. Die Linke, die radikale Linke, hat überhaupt keinen adäquaten Zugang zu den Massenmedien, weil sie einfach die ungeheuer großen Gelder nicht aufbringen kann, die dazu nötig sind, um gleiche Zeit in den Fernsehketten und im Radio zu kaufen. Die Linke ist in dieser Demokratie von Anfang an benachteiligt. Außerdem ist es ja eine wohlbekannte Tatsache, dass der politische demokratische Prozess eben monopolisiert ist von den beiden großen Parteimaschinen hier, der Demokratischen und Republikanischen Partei, dass diese beiden Parteien im Grunde in allen ihren Zielen identisch sind, dass also von einer realen und wirklich von unten her gespeisten Demokratie eigentlich keine Rede sein kann. Diese Tendenz, dass die Demokratie eigentlich aufgeteilt wird zwischen herrschenden Parteien, die im Grunde in ihren Zielen und in ihrer Politik einig sind, die ist zwar in den Vereinigten Staaten am weitesten fortgeschritten, aber ich glaube der Tendenz nach auch in Europa sehr klar zu sehen, besonders in England und wahrscheinlich auch in der Bundesrepublik.
Wie sieht nun das Alternativmodell der Gesellschaft aus, Herr Marcuse?
Ja, die Frage nach der Alternative erschien mir immer und erscheint mir heute noch als eine sehr einfache. Was die Jungen heute wollen, ist eine Gesellschaft ohne Krieg, ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, ohne Armut und ohne Verschwendung. Nun, die entwickelte Industriegesellschaft verfügt heute über alle technischen, wissenschaftlichen und natürlichen Ressourcen, die notwendig sind, um eine solche Gesellschaft in der Tat zu konstruieren. Und was diese Befreiung verhindert, sind einfach das bestehende System und die Interessen, die an der Verteidigung dieses Systems Tag und Nacht arbeiten und immer gewalttätigere Mittel dazu verwenden. Die Alternative, das Alternativmodell, scheint mir so nicht sehr schwer zu bestimmen. Wie das konkret aussehen soll, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, dass auf dem Grunde einer Beseitigung der Armut, einer Beseitigung der ungeheuren Verschwendung und Destruktion von Ressourcen eine Lebensform gefunden werden kann, in der die Menschen wirklich ihre eigene Existenz bestimmen.
Und wie sieht der Weg zu dieser Gesellschaft aus?
Der Weg zu dieser Gesellschaft, das ist natürlich etwas, was nur im Kampf um diese Gesellschaft selbst konkretisiert werden kann. Was zunächst einmal dazu zu sagen ist, der Weg wird in den verschiedenen Ländern ein sehr verschiedener sein, je nach dem Grad der Entwicklung dieser Länder, der Entwicklung der Produktivkräfte, der Entwicklung des Bewusstseins, der politischen Tradition und so weiter. Ich möchte mich in meinen Andeutungen auf die Vereinigten Staaten beschränken, weil ich dieses Land am besten kenne und gleich am Anfang ganz stark betonen, dass die Situation zum Beispiel in Frankreich und in Italien eine sehr verschiedene ist. Es ist natürlich die Frage nach dem Subjekt der Veränderung. Die Frage, wer ist das revolutionäre Subjekt? Diese Frage scheint mir unvernünftig, weil sich das revolutionäre Subjekt nur entwickeln kann im Prozess der Veränderung selbst. Es ist kein Ding, das einfach da ist und das man nur irgendwo finden muss. Das revolutionäre Subjekt entsteht in der Praxis, in der Entwicklung des Bewusstseins, der Entwicklung der Aktion.
Könnte dieses Subjekt heute die Arbeiterklasse sein?
Man hat mir vorgeworfen, ich hätte behauptet, dass die Arbeiterklasse kein revolutionäres Subjekt mehr sei. Das ist natürlich eine Verfälschung dessen, was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe ist, dass die Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten heute kein revolutionäres Subjekt ist. Das ist kein Werturteil meinerseits. Das ist, wie ich glaube, einfach ein Statement of Fact, eine Tatsachenaussage. Und wiederum, die Situation ist sehr verschieden in Frankreich und in Italien, wo eine starke politische Tradition der Arbeiterklasse besteht, wo der Lebensstandard noch nicht die Höhe erreicht hat wie in den Vereinigten Staaten und wo deswegen das radikale Potenzial der Arbeiterklasse viel stärker ist als in den Vereinigten Staaten.
Herr Marcuse, Sie haben die Rolle der Studenten immer sehr stark betont. Welche Rolle spielen Sie für eine Veränderung der Gesellschaft?
Ich habe nie behauptet, dass die Studentenbewegung heute die Arbeiterbewegung als mögliches revolutionäres Subjekt ersetzt. Was ich gesagt habe ist, dass die Studentenbewegung heute als Katalysator, als Vorbereiter der revolutionären Bewegung funktioniert und das ist in der Tat heute eine außerordentlich entscheidende Rolle. Ich glaube, dass alle diese defätistischen Behauptungen, dass eine Bewegung, die meistens auf die Universitäten und Schulen beschränkt ist, keine revolutionäre Bewegung sein kann und dass dies nur eine Bewegung von Intellektuellen ist, eine sogenannte Elite, dass diese Behauptungen einfach an den Tatsachen vorbeigehen. Daran nämlich, dass in den Universitäten, in den Schulen heute die Kader der zukünftigen Gesellschaft erzogen und trainiert werden und dass deswegen die Entwicklung des Bewusstseins, des kritischen Denkens an den Universitäten und Schulen eine entscheidende Aufgabe ist.
Woraus kann Revolution eigentlich heute entstehen? Aus Verarmung vermutlich nicht mehr, zumindest nicht in den fortgeschrittenen Industrieländern.
Das hängt ganz von den verschiedenen Ländern ab. In den Ländern, in denen Armut vorherrscht, wird sie natürlich eine entscheidende Rolle spielen. In anderen Ländern nicht. Wahrscheinlich macht es den entscheidenden Charakter der Revolution des 20. oder des 21. Jahrhunderts aus, dass sie nicht primär aus der Not geboren ist, sondern, sagen wir einmal, aus der allgemeinen Entmenschung, der Dehumanisierung, des Ekels an der Verschwendung und des Überflusses der sogenannten Konsumgesellschaft, des Ekels an der Brutalität und Ignoranz der Menschen und dass deshalb die Hauptforderung dieser Revolution zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte sein wird, eine wirklich menschenwürdige Existenz zu finden und ganz neue Lebensformen aufzubauen. Es geht also nicht nur um eine quantitative Veränderung, sondern wirklich um eine qualitative.
Revolutionen aus Ekel? Ist das nicht eigentlich unmarxistisch gedacht?
Das ist durchaus nicht unmarxistisch gedacht, denn der Ekel hat ja selbst wieder sehr starke objektive und gesellschaftliche Gründe. Der Ekel ist ja nur der Ausdruck des Widerspruchs, des immer stärker werdenden Widerspruchs, der die kapitalistische Gesellschaft durchherrscht, nämlich des Widerspruchs zwischen dem ungeheuren gesellschaftlichen Reichtum und seiner miserablen und destruktiven Verwendung. Und dieser Widerspruch drückt sich bei hohem Bewusstseinsstand aus als Ekel vor der existierenden Gesellschaft.
Herr Professor, lässt sich eine humane, emanzipierte Gesellschaft wirklich nicht durch Reformen erreichen?
Reformen können und müssen versucht werden. Alles, was dazu dienen kann, die Armut, das Elend und die Unterdrückung zu lindern, muss versucht werden. Aber Ausbeutung und Unterdrückung gehören eben zum Wesen der kapitalistischen Produktion, genauso wie der Krieg und wie die Konzentration wirtschaftlicher Macht zum Wesen der kapitalistischen Produktion gehören. Das heißt aber, dass früher oder später der Punkt erreicht sein wird, wo die Reformen an die Grenzen des Systems stoßen, wo eine Durchführung der Reform die Wurzeln der kapitalistischen Produktion durchschneiden würde, nämlich den Profit. Das ist der Punkt, wo das System sich eben dann auch gegen die Reformen wehren wird, wehren muss, im Interesse der Selbsterhaltung, und wo dann die Frage aufkommt, ist die Revolution möglich?
Wie wird die emanzipierte, nachrevolutionäre Gesellschaft etwa organisiert sein? Kann man die komplexe Gesellschaft in den westlichen Industrieländern zum Beispiel nach dem Rätesystem aufbauen und trotzdem ihre Leistungsfähigkeit und ihren technologischen Standard erhalten?
Wie die nachrevolutionäre Gesellschaft konkret in ihrer Organisationsform aussehen wird, können wir heute nicht vorschreiben. Es wäre sinnlos, das zu tun. Wir sind unfrei und wir können als Unfreie sicher nicht vorherbestimmen, wie freie Menschen ihr Leben und ihre Gesellschaft einrichten. Einige von den Grundinstitutionen können wir allerdings irgendwie umreißen. Rätesystem ist natürlich ein historisch sehr belasteter Begriff. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, immer noch gültig. Ich sagte, dass in einer freien Gesellschaft die Menschen ihr Leben, ihre Existenz bestimmen. Dazu gehört zunächst einmal, dass sie selbst bestimmen, wie die gesellschaftlich notwendige Arbeit verteilt wird und auf welche Ziele die gesellschaftlich notwendige Arbeit ausgerichtet wird. Und das geschieht am besten wahrscheinlich zunächst einmal in lokalen und regionalen Versammlungen, Komitees, Räten, wie immer sie das auch nennen wollen. Und diese würden dann an Ort und Stelle am besten wissen, welche Prioritäten zu setzen sind und wie die notwendige gesellschaftliche Arbeit einzuteilen ist.
Aber wer garantiert, dass die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise zu einer Gesellschaft führt, in der das Individuum frei ist und der Einzelne sich selbst verwirklichen kann? Die bestehenden sozialistischen Gesellschaften rechtfertigen diese Zuversicht jedenfalls nicht.
Dafür gibt es keine Garantie. Die Geschichte ist keine Versicherungsanstalt. Garantien kann man nicht erwarten. Was man dabei sagen kann, ist, dass die Abschaffung der kapitalistischen Gesellschaft jedenfalls die Grundlage geben wird, geben kann, auf der sich eine freie Gesellschaft entwickeln könnte.
Wie soll die Neue Linke heute politisch konkret handeln? Würden Sie eine Bündnispolitik dieser Gruppen mit anderen kritischen, aber nicht marxistischen Kräften empfehlen, zum Beispiel auch mit parlamentarischen Kräften?
Die Frage muss je nach dem Entwicklungsgrad der kapitalistischen Länder verschieden beantwortet werden. Wo die Gegenrevolution schon am Werke ist, ist eine Bündnispolitik notwendig. Aber sie kann für die Neue Linke nur temporär sein und nicht ein politisches Prinzip. Und sie kann nur auf spezifische Ziele in spezifischen Situationen gerichtet sein. Zum Beispiel Demonstrationen, örtliche Wahlen etc. Und darüber hinaus? Ich glaube, dass alle radikale Opposition heute außerparlamentarische Opposition ist.
Darf die Neue Linke bei ihren außerparlamentarischen Aktionen auch Gewalt gegen das herrschende System anwenden?
Also ich glaube, dass diese Frage nicht in einem allgemeinen Radiogespräch diskutiert werden kann, sondern nur mit den Beteiligten und im Kreise der Beteiligten und orientiert an den bestimmten Situationen. Allgemein zur Frage der Gewalt kann ich nur wiederholen, was ich schon gesagt habe, dass in der bestehenden Gesellschaft die Gewalt in einem geradezu ungeheuren Maße institutionalisiert ist und die Hauptfrage zunächst einmal ist, von wem die Gewalt ausgeht. Ich glaube, dass man jedenfalls in der Periode der beginnenden Gegenrevolution sagen kann, dass die Gewalt zunächst einmal ausgeht von der bestehenden Gesellschaft und dass unter diesem Gesichtspunkt die Opposition vor der Frage der Gegengewalt, der Gewalt der Verteidigung steht, aber sicher nicht der Gewalt der Aggression.
Herr Marcuse, eine letzte Frage. Unterstellen Sie mit Ihrer emanzipierten Gesellschaft nicht eine neue anthropologische Struktur des Menschen? Eines Menschen, der immer gut, eines Menschen, der immer solidarisch handelt?
Nein, ich glaube nicht. Was ich unterstelle, ist nicht ein Mensch, der immer gut und immer solidarisch handelt, sondern ein Mensch, der zunächst einmal und vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte wirklich solidarisch und gut handeln kann. Ich glaube, dass auf der Grundlage der Errungenschaften der Industriegesellschaft die Möglichkeiten gegeben sind, die im Interesse der Herrschaft unterdrückten Triebe weitgehend zu emanzipieren. Und dass aufgrund dieser emanzipierten Triebe, im Wesentlichen der Lebenstriebe, nicht der Destruktionstriebe, in der Tat so etwas wie eine Solidarität zum ersten Mal in der Geschichte Wirklichkeit werden kann. Denn die Lebenstriebe sind den Aggressivtrieben entgegengesetzt und in der Tat erhalten sie im Keim die Möglichkeit und die Bedingungen, die nötig sind, für eine Verbesserung des Lebens, für einen größeren Genuss des Lebens, und zwar nicht gegen die anderen, sondern mit den anderen.
stood for the creation of a revolutionary society where people of African descent would be given the right, not given, because the process involved in this ideology was one of the people take their rights. Stood for the creation of a revolutionary society where people of African descent would be given the right, not given, because the process involved in this ideology was one of the people take their rights.
Herr Popper, in Ihren Büchern Die Logik der Forschung und den Conjectures and Refutations haben Sie Ihren wissenschaftstheoretischen Ansatz entwickelt, den kritischen Rationalismus. Können Sie die Grundgedanken hier noch einmal skizzieren?
Sokrates sagt in seiner berühmten Verteidigungsrede einmal: Ich weiß, dass ich nichts weiß und kaum das. Dennoch hat mich das Delphische Orakel als den weisesten der Menschen bezeichnet. Ja, und nach einigen Nachdenken findet Sokrates folgende Lösung. Ich bin mir meiner Unwissenheit bewusst, vielleicht ist es dieses Bewusstsein meiner engen Grenzen, das mich um ein weniges weiser macht als die anderen, die nicht einmal wissen, dass sie nichts wissen. Sokrates sagte auch, dass ein Politiker oder Staatsmann weise werden sollte. Damit meinte er, ein Politiker sollte mehr noch als andere Menschen sich seiner Unwissenheit bewusst sein, denn es liegt auf ihm eine schwere Verantwortung. Diese Verantwortung sollte ihn zur Einsicht in seine Grenzen führen und so zur intellektuellen Bescheidenheit. Ich stimme Sokrates zu. Und ich kann hier meinen Grundvorwurf gegen alle modernen Marxisten am besten so formulieren. Die Marxisten glauben viel zu wissen. Es fehlt ihnen völlig an intellektueller Bescheidenheit. Sie prunken mit ihrem Wissen und mit einer großartigen Terminologie. Der Vorwurf gilt nicht für Marx oder Engels. Das waren große originelle Denker, die neue Ideen hatten, die oft schwer zu formulieren waren. Wer Neues und Wichtiges zu sagen hat, dem liegt daran, verstanden zu werden. Und er wird den größten Wert darauf legen, so einfach und verständlich zu schreiben, wie er eben kann. Nichts ist leichter als schwierig zu schreiben. Aber ich klage die modernen revolutionären Marxisten an, dass sie große Worte machen und versuchen, uns mit wenigen Ideen und vielen Worten zu beeindrucken. Nichts ist ihnen fremder als intellektuelle Bescheidenheit. Sie sind eben nicht bei Sokrates in die Schule gegangen, auch nicht bei Kant, sondern bei Hegel. Ich glaube also, wie Sokrates, dass wir nichts oder sehr wenig wissen. Unsere Unwissenheit ist grenzenlos. Aber das ist offenbar nicht alles. Wir dürfen die Existenz der Naturwissenschaften und ihre großartigen Erfolge natürlich nicht ignorieren. Doch wenn wir uns diese Wissenschaften etwas näher ansehen, dann finden wir, dass sie nicht aus positivem oder sicherem Wissen bestehen, sondern aus kühnen Hypothesen, die wir durch scharfe Kritik dauernd verbessern oder auch ganz eliminieren. Damit kommt es zu einer schrittweisen Annäherung an die Wahrheit. Aber wir haben kein positives, sicheres Wissen. Es gibt eben auch hypothetisches Wissen. Und vor allem gibt es einen wissenschaftlichen Fortschritt. Denn die kritische Diskussion unserer Hypothesen bewertet diese Hypothesen immer von dem Standpunkt aus, dass wir jene vorziehen, die uns als die bessere Annäherung an die Wahrheit erscheinen und die unseren Widerlegungsversuchen besser standhalten. Es gibt also in der Wissenschaft keine Ruhepunkte, keinen Punkt, von dem wir sagen können, jetzt haben wir die Wahrheit erreicht, sondern es gibt nur kühne, hypothetische Theorien, die wir versuchen zu kritisieren und durch bessere zu überholen. In der Wissenschaft gibt es also die Regel, je mehr wissenschaftliche Revolutionen, desto besser. Für die Geschichte der Wissenschaft gilt also in der Tat der marxische Schlachtruf »Revolution in Permanenz«. Man hat mir deshalb vorgeworfen, dass ich inkonsequent sei und dass eine solche revolutionäre Wissenschaftstheorie mich konsequenterweise auch zu einem politischen Revolutionär machen sollte. Aber das ist ein arges Missverständnis. Gerade der Radikalismus im geistigen Gebiet, die kühne Erfindung neuer revolutionärer Theorien und der revolutionäre Umsturz alter Theorien, gerade das ermöglicht es uns, im Gebiet der Praxis alle Gewaltsamkeiten zu vermeiden. Um diese These besser verständlich zu machen, will ich den Kampf ums Dasein in der Tier- und Pflanzenwelt mit dem Kampf ums Dasein unserer Hypothesen vergleichen. Pflanzen und Tiere produzieren Veränderungen oder Mutationen, und die Mutationen, die eine bessere Anpassung an die Lebensbedingungen ermöglichen, werden durch die natürliche Zuchtwahl ausgewählt. Das heißt aber nichts anderes, als dass die weniger gut angepassten oder schlechten Mutationen dadurch eliminiert werden, dass diejenigen Pflanzen und Tiere, die Träger dieser schlechten Mutationen sind, ausgemerzt werden. Sie überleben nicht oder sie produzieren so wenige Nachkommen, dass sie schließlich aussterben. Eine Hypothese kann mit einer Mutation verglichen werden. Statt neue Mutationen hervorzubringen, bringen die Menschen manchmal neue Hypothesen oder Theorien hervor. Wenn die Menschen unkritisch sind, so werden die Träger der unangepassten oder schlechten Hypothesen ausgemerzt. Aber die vernünftige, kritische Diskussion ermöglicht es uns, unsere Hypothesen zu kritisieren und als falsch zu eliminieren, ohne die Erfinder oder Repräsentanten der schlechten Hypothesen zu vernichten. Das ist die große Errungenschaft der kritischen Methode. Sie ermöglicht es, Hypothesen als verfehlt zu erkennen und zu verurteilen, ohne ihre Träger zu verurteilen. Die Methode der kritischen Diskussion lässt unsere Hypothesen für uns sterben, während die unkritische Methode der Fanatiker darin besteht, dass wir als Märtyrer für unsere Hypothesen einstehen. Wenn sie schlecht sind, so gehen wir mit unseren Hypothesen zugrunde. Die scharfe Kritik, die kritische Überprüfung unserer Hypothesen, tritt also an die Stelle des gewaltsamen Kampfes ums Dasein. Und ebenso kann der revolutionäre Umschwung unserer Ideen, Theorien oder Hypothesen an die Stelle der gewaltsamen Revolutionen treten, die so viele Menschenopfer gefordert haben. Es ist interessant, dass mir neuerdings in Deutschland der Titel eines Positivisten angehängt wird. Von Leuten, die offensichtlich nicht ganz verstehen, wovon sie reden. Die Positivisten sind Philosophen, die sich gegen spekulative Theorien wenden. Sie wollen so nahe wie möglich am Gegebenen und Wahrnehmbaren kleben. Nun, ich war immer ein Gegner jedes Dogmatismus und ich habe von meinen ersten Veröffentlichungen an diesen Positivismus bekämpft. Während der Positivismus lehrt, bleibe beim Wahrnehmbaren, lehrte ich, sei kühn mit der Aufstellung spekulativer Hypothesen, aber kritisiere und prüfe sie dann erbarmungslos.
Herr Professor Popper, Sie fordern also Revolution in der Wissenschaft, im Denken, nicht aber in der politischen Praxis. Und Wissenschaft selbst könne niemals sicheres Wissen liefern, sondern nur Hypothesen, die vorläufig noch nicht widerlegt sind. Wie sieht das im sozialen Bereich aus?
Genau so. Auch im sozialen Bereich haben wir Ideen und Theorien. Wir arbeiten Theorien für die Beseitigung sozialer Übel aus, versuchen ihre Konsequenzen zu durchdenken und beurteilen dann die Theorien in entsprechender Weise.
Aber was sind hier soziale Übel? Was solche sozialen Fehler sind, lässt sich doch nur messen an bestimmten sozialen Wertvorstellungen. Wie lässt sich erweisen, welche dieser sozialen Postulate richtig sind und welche nicht?
Das lässt sich nicht erweisen. Ebenso wie in den Naturwissenschaften sich nichts erweisen lässt. Aber man kann es diskutieren und man kann die verschiedenen sozialen Einstellungen und die Folgen miteinander vergleichen. In letzter Hinsicht ist die Annahme oder Verwerfung eines solchen sozialen Wertes eine Frage der Entscheidung.
Soziale Axiome, die Axiome der Politik, könnte man also letztlich nicht beweisen. Man kann sich nur persönlich für oder gegen sie entscheiden. Tatsächlich basiert Ihre Idee der offenen Gesellschaft als Ganzes ja auch auf einer solchen Grundentscheidung. Nämlich der Entscheidung zur Rationalität auch im sozialen Bereich. Können Sie das noch etwas näher erläutern?
Der Rationalismus schätzt das Argument und die Theorie und die Überprüfung an der Erfahrung. Aber diese Entscheidung zum Rationalismus kann man nicht selbst wieder durch Argument und Erfahrung begründen. Obwohl man über sie diskutieren kann, beruht sie letztlich auf einem irrationalen Entschluss, auf dem Glauben an die Vernunft. Aber diese Entscheidung für die Vernunft ist keine rein intellektuelle, sondern eine moralische. Sie beeinflusst unsere ganze Einstellung zu anderen Menschen und zu den Problemen des sozialen Lebens. Eng verbunden ist damit ein Glaube an die rationale Einheit des Menschen, an den Wert jedes Menschen. Rationalismus lässt sich besser mit einer humanitären Einstellung verbinden als der Irrationalismus mit seiner Ablehnung der Gleichberechtigung. Zwar sind die menschlichen Individuen in vielerlei Hinsicht ungleich, aber das steht dem Anspruch auf gleiche Behandlung, auf gleiche Rechte nicht entgegen. Gleichheit vor dem Gesetz ist keine Tatsache, sondern eine politische Forderung, die auf einer moralischen Entscheidung beruht. Der Glaube an die Vernunft, an die Vernunft auch des anderen, impliziert die Idee der Unparteilichkeit und Toleranz, der Ablehnung jedes Autoritätsanspruches.
Hört immer noch Querfunk Spezial 100 Jahre Herbert Marcuse, 19. Juli 1898. Und nachdem eben die wissenschaftstheoretischen, sprich ideologischen Grundauffassungen des Herrn Popper zu hören waren, folgen gleich die von Herbert Marcuse.
Herr Professor Marcuse, hinter Ihrem politischen Programm steht natürlich eine bestimmte wissenschaftstheoretische Grundhaltung. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen. Zunächst, sind ethisch-soziale Normen überhaupt rein wissenschaftlich begründbar oder basieren sie auf zwar überlegten, aber letztlich nicht mehr rational voll begründbaren subjektiven Wertentscheidungen?
Sie basieren bestimmt nicht auf subjektiven Wertentscheidungen. Alles hängt davon ab, was Sie unter Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit verstehen. Wenn Sie glauben, dass das naturwissenschaftliche Modell das einzige Modell der Wissenschaftlichkeit ist, dann allerdings sind die Sozialwissenschaften und die Normen oder Werte, die in ihr vorherrschend sind, unwissenschaftlich. Aber ich halte die Identifizierung von Wissenschaftlichkeit und naturwissenschaftlichem Modell für eine einseitige Arroganz oder einfach für falsch. Es gibt eine Wissenschaftlichkeit, die auf der kritischen Analyse der Tatsachen beruht und die Bereiche einschließt, die der naturwissenschaftlichen Methode und ihrer Quantifizierung völlig unzugänglich sind. Ich würde daher sagen, dass die Wissenschaftlichkeit, wie sie in den Sozialwissenschaften herrscht, oder wenigstens herrschen sollte, in gewissem Sinne sogar exakter und richtiger ist als das naturwissenschaftliche Modell.
Es gäbe also wissenschaftliche Verfahren jenseits von empirischer Überprüfung und deduktiver Logik?
Jenseits empirischer Überprüfung und deduktiver Logik? Das schließt ja nun einfach schon alles ein, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich würde sagen, die Wissenschaftlichkeit der Sozialwissenschaften beruht, ich wiederhole, auf einer kritischen Analyse der Tatsachen, die eine kritische Analyse von Tendenzen einschließt, von geschichtlichen Möglichkeiten, die in irgendeiner Weise demonstrierbar sind. Und das ist der Rahmen, in dem die sozialwissenschaftliche Methode vorgeht.
Ihrer Antwort darf ich entnehmen, dass Sie, im Gegensatz zu den traditionellen Marxisten, so etwas wie Dialektik, die eine zweite Art von Logik wäre und der deduktiven Logik überlegen sein soll, nicht geltend machen?
Richtig. Ich finde keinen Sinn in der Einordnung der Dialektik als Fach der akademischen Arbeitsteilung.
Was ist der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis? Ist damit nur gemeint, dass der Wissenschaftler, der Theoretiker auch Stellung nehmen soll zu politischen Fragen oder mehr?
Wie Sie es eben formuliert haben, ist das eine persönliche, eine private Verbindung von Theorie und Praxis. Ich glaube, es gibt eine objektive, wesentliche Verbindung von Theorie und Praxis. Zum Beispiel glaube ich, dass der Begriff der Freiheit, dass der Begriff der Gerechtigkeit, dass der Begriff der Menschlichkeit, der Menschheit, wenn er wirklich analysiert und entwickelt wird, einschließt den Kampf gegen die bestehende Unfreiheit und gegen die bestehende Ausbeutung, gegen die bestehende Unmenschlichkeit. Der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis ist also ein wesentlicher und innerer. Oder anders ausgedrückt, die theoretischen Begriffe werden falsch, wenn nicht die Sphäre der Praxis einbezogen würde.
Noch ein Punkt, Herr Marcuse. Das bürgerliche Demokratieverständnis, die Option für die repräsentative Demokratie, geht von der Annahme aus, dass es objektive Wahrheiten in der Politik nicht oder nur selten gibt und dass man das System deswegen offen halten muss für neue Ideen. Der Marxismus, der nicht nur Tatsachen, sondern auch Normen, politische und moralische Wertungen für beweisbar hält, könnte vielleicht das Eindringen neuer Ideen verhindern. Liegt hier nicht ein dogmatischer, um nicht zu sagen totalitärer Ansatz verborgen?
Es mag sein, dass die repräsentative Demokratie von der Annahme ausgeht, dass das System für neue Ideen offen gehalten werden muss. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Wenn diese Annahme ernst gemeint ist, dann genügt es nicht, Gedankenfreiheit, Redefreiheit und Druckfreiheit zu geben. Es müssen auch die objektiven und subjektiven Bedingungen für Verständnis und Verbreitung der Ideen gegeben sein oder geschaffen werden. In den USA kann man beinahe noch alles sagen und drucken, was man will. Aber erstens wird die Strafe nicht lange auf sich warten lassen. Verlust der Berufsstellung, keine Promotion, Überwachung, wenn nötig, Polizei und Gericht. Zweitens sind der Druck der monopolistischen Massenmedien und die allgemeine Integration so effektiv, dass man sich Rede- und Verbreitungsfreiheit noch ruhig gefallen lassen kann, was für die Geschlossenheit des Systems spricht, nicht für seine Offenheit. Und doch müssen wir selbstverständlich diese Rede- und Druckfreiheit begrüßen und verteidigen. Sie bleibt Voraussetzung unseres Kampfes und Ziels. Was nun eine wirklich sozialistische Gesellschaft betrifft, sie wird für neue Ideen offen sein, sonst ist sie keine sozialistische.
Herr Professor, teilen Sie die Auffassung, dass der Marxismus ein geschlossenes, gedankliches System ist, in dem streng deduktiv alle Erkenntnisse und Forderungen aus den Grundeinsichten des dialektischen und historischen Materialismus ableitbar sind? Oder lässt sich Marxismus auch als eine Summe politisch-moralischer Forderungen verstehen, die zwar wissenschaftlich beweisbar wären, aber doch von ihrer traditionellen philosophischen Grundlage abgelöst werden können?
Der Marxismus ist kein geschlossenes, gedankliches System. Seine Objektivität oder Allgemeingültigkeit ist die der Geschichte, in der er selbst eine wirkende Kraft ist und in der er sich wandelt, ohne seine begriffliche Grundlage aufzugeben. Grundlage ist die dialektische Analyse des gesellschaftlichen Prozesses, aus der sich die menschliche, nicht die natürliche Notwendigkeit ergibt, die Gesellschaft zu verändern.
Herr Professor Popper, zum Schluss noch einmal prinzipiell. Revolution, also gewaltsames Durchsetzen des als besser Erkannten, ist für Sie undenkbar?
Man muss unterscheiden zwischen einer Revolution gegen eine Demokratie, einschließlich dessen, was die Marxisten als bloß formale Demokratie bezeichnen, und einer Revolution gegen eine wirkliche Diktatur, die ja leider nur selten die Diktatur zu beseitigen vermag. Auch kann das Wort Revolution einen gewaltlosen und einen gewaltsamen Umsturz bedeuten. Der Marxismus hat diese Zweideutigkeit offen gelassen. Und die gewollte Folge des gewaltsamen Umsturzes ist oft die Diktatur. So war es in der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, die zur Diktatur Cromwells führte. In der französischen Revolution, die zu Robespierre führte. Und zu Napoleon. Und in der russischen Revolution, die zu Stalin führte. Es zeigt sich also, dass die revolutionären Ideale und ihre Träger fast immer der Revolution zum Opfer fallen. Gewaltlose Änderungen sind etwas ganz anderes. Sie ermöglichen uns, auf ungewollte und unerwünschte Folgen unserer Maßnahmen zu achten und sie rechtzeitig zu ändern, wenn solche Folgen sich einstellen. Damit schaffen sie eine Atmosphäre, in der die öffentliche Kritik der bestehenden gesellschaftlichen Zustände nicht mit Gewalt unterdrückt wird und einen Rahmen, der weitere Reformen möglich macht.
Was ist der letzte moralische Beweggrund des Philosophen Herbert Marcuse, sich so sehr für eine radikale Politik zu engagieren?
Zu engagieren? Sehen Sie, für mich ist das gar kein besonderes Engagement. Das kommt ganz natürlich, ganz spontan. Ich kann eben einfach heute nicht denken, ohne als selbstverständlich mitzudenken, was um mich herum vorgeht, was in der Welt geschieht. Und zwar nicht nur in meiner näheren Umgebung, sondern in den Ghettos, in den Vereinigten Staaten, in Südostasien, in Lateinamerika. Überall, wo das Elend und die Grausamkeit und die Unterdrückung einem ins Gesicht starren. Selbst wenn man nicht hinsehen will. Man fühlt es, man liest es, man weiß es. Ich würde sagen, das ist für mich kein besonderes Engagement. Das ist der natürliche Ausdruck meiner Existenz.
Soweit Querfunk-Spezial am 19. Juli 1998. 100 Jahre Herbert Marcuse. Dieses ausführliche Interview mit Karl Popper und seinem diametralen Gegenspieler Herbert Marcuse, das war ein Interview, das der etwas langweilige Franz Stark mal geführt hat, und zwar 1969-70. Die Erstausstrahlung war am 5. Januar 1971 in der ARD. Übrigens ist der Wortlaut nachlesbar in der Dokumentation Revolution oder Reform im Kösel Verlag in München 1971 erschienen. Die Musik kam heute Abend von ganz verschiedenen Leuten, und zwar erstens von Unitone Hi-Fi, die auch jetzt im Hintergrund wieder zu hören sind. Von Gerd Wilden mit dem Fu Manchu-Thema, wo es nicht um Dr. Mabuse, sondern um Dr. Marcuse aber ging. Dann The Who, The Sonic Youth, The Thinking Fellas Union Local 282, My Bloody Valentine, Disrupt, Scorn und 8 Frozen Nodules. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich. Übrigens wurde Sir Karl Raimund Popper aufgrund von sowas ähnlichem wie einer verlorenen Wette vom Negator gesprochen. Und Herbert Marcuse lieh meine Wenigkeit Dr. Indoktrinator seine Stimme. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Rock it for the poor, rock it for the black and the white.